Die Baba.
Moin.
Hat Besuch. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, moin, ich bin Jared die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Bei mir ist heute eine Frau zu Besuch, da kann ich schon sagen, sie wandert zwischen den Welten, zwischen Australien und Nordkap, hat sie schon einiges gesehen oder wird noch einiges sehen, denn in anderthalb Wochen wird sie Richtung Nordkap wandern. Ich bin froh, dass ich sie vorher noch abgreifen konnte. Sie schläft gerne unter freiem Himmel und ist auch gerne mit sich allein. Vielleicht schlechte Voraussetzung für ein Zweiergespräch jetzt hier im Studio. Ich frage Sie gleich mal. Herzlich willkommen, Johanna Geils aus Appeln im Kreis Cuxhaven in Niedersachsen. Schnacken Sie gerne oder sind Sie eher lieber so die zurückgezogene Ruhige?
Ich schnack eigentlich sehr gerne, aber ich brauche dann auch immer meine Zeiten, wo ich ganz für mich bin, ganz alleine. Ich brauche die Abwechslung, ich brauche immer beides.
Was war denn die längste Zeit ohne Sprechen für Sie?
Ich glaube, ich habe tatsächlich mal irgendwie eine Woche fast keinen Menschen getroffen und habe dann, das war auf meiner letzten Reise in der Türkei, da habe ich wirklich manchmal niemanden getroffen, mit ihr geredet und ich glaube, fast so eine Woche ohne Sprechen habe ich bestimmt schon mal geschafft.
Auch nicht mit sich selber gesprochen?
Ja, doch, und vor mich hingesungen und ja, doch.
Ach, dann doch?
Ja.
Sie sind in einem kleinen Dörfchen in Niedersachsen aufgewachsen. Wie hat Sie diese ländliche Umgebung geprägt?
Also vor allem hat mich, glaube ich, eben diese Naturverbundenheit. Also wir hatten ein Riesenhaus, großen Garten und auch direkt dahinter eigentlich einen Wald. Und wir haben als Kinder immer im Garten oder draußen gespielt oder sind eben durch die Gegend gebutschert, da durch den Wald, über die Felder. Und das hat mich sehr geprägt. Ich weiß aber auch, was für ein Riesenprivileg das war. Und da bin ich immer noch total dankbar, dass ich wirklich so behütet und so in der Natur aufwachsen durfte. Das war total toll.
Gibt es einen Moment, an den Sie sich immer zurück erinnern oder denken, wenn Sie über Ihre Heimat sprechen?
Das ist schwierig. Aber wenn ich an meine Heimat denke, wir haben so 3 Kilometer weg zwischen zwei so Dörfern, haben wir einen so einen ganz tollen See, der jetzt auch vor ein paar Jahren zum Naturschutzgebiet erklärt wird. Und das ist immer so mein Seelenort, klingt jetzt so abgedroschen, aber immer wenn ich da bin, denke ich mir eigentlich immer, mein Gott, eigentlich brauchst du gar nicht in die große, weite Welt. Es ist so schön hier.
Hat das was Spirituelles auch für Sie?
Also eigentlich bin ich überhaupt kein spiritueller Mensch, aber ich habe tatsächlich mal in so einem Buch über Island, da habe ich gelesen, dass es in Island irgendwie gang und gäbe ist, dass da jeder Mensch so einen Kraftort nennt, die das haben, wo man sich hin zurückzieht und wo man wieder Energie tankt. Und den Gedanken, das fand ich total toll. Und da habe ich so auf meinen Reisen und wie gesagt eben an diesem See, an meinem Ort, das habe ich schon so ein paar Kraftorte für mich entdeckt auf der Welt, ja.
Jetzt sprechen Sie gerade schon von mehreren Reisen und oft landet man ja auch beim Reisen in der Stadt. Haben Sie da irgendwie so ein Ritual oder wo Sie sagen, ich muss trotzdem einmal in die Natur, ich muss in den Park oder ich muss an die Küste oder so, wenn Sie unterwegs sind, weil Sie haben vorhin ja auch das Thema Stadt angesprochen. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das zieht mich immer in die Natur?
Auch wenn ich in Städten unterwegs bin, ich lande automatisch. Wenn es da irgendwo einen Park gibt, irgendwo was Grünes, irgendwo Wasser, ein Fluss, ein See, lande ich da immer automatisch. Und ich habe auch so ein bisschen das Ritual, ich bin in Städten, bin ich tatsächlich lieber nachts unterwegs. Also weil da eben auch gar nicht so viele Menschen sind. Ich weiß noch, ich habe in Bremen studiert und ich war da tatsächlich sehr gerne einfach immer abends, wenn es schon dunkel war, bin ich da gerne rumspaziert, weil ich das viel schöner finde, wenn die ganzen Lichter leuchten in der Stadt.
Wann haben Sie denn gemerkt, dass Wandern und Unterwegssein für Sie mehr als ein Hobby ist?
Zum Wandern richtig bin ich eigentlich sehr spät gekommen, nach meinem Studium. Da haben tatsächlich meine Eltern haben gesagt, so Johanna, du darfst sie aussuchen, entweder kriegst du als Belohnung für deinen Bachelorabschluss 500 Euro oder du darfst nochmal mit uns in Urlaub fahren. Und ich bin dann nochmal zusammen mit meinen Eltern in Urlaub gefahren und da sind wir den portugiesischen Jakobsweg gemeinsam gelaufen. Von Portugal bis nach Santiago de Compostela.
Also am Atlantik sozusagen da hoch.
Ganz, ganz genau.
Oh, das ist ja ein ganz besonderer Weg, ne?
Der ist total toll und das ist jetzt auch schon, das ist ja fast 10 Jahre her, da war da auch noch nicht so viel los wie jetzt.
Ja.
Und das war so meine erste wirklich mehrtageslange Streckenwanderung. Also da waren wir wirklich 10, 12 Tage unterwegs.
Wo sind Sie gestartet?
In Porto.
Ah ja, okay. Ja, dann hat man auch eine Strecke, wo auch mal wenig los ist dann, ne?
Ja.
Und
ja.
Der Wind pfeift so ein bisschen wie an der Nordsee, man hat so ein bisschen Nordseegefühle da, ne?
Genau. Und das war, ja, da habe ich gemerkt, mein Gott, wie toll ist das, dass man, ne, tagsüber, man ist am Wandern, man ist in toller Natur, man weiß immer gar nicht, wo man abends landet. Und das finde ich eben so toll, dass man morgens noch nicht weiß, wo man abends wieder einschläft. Da gibt es dann auf dem Jakobsweg gibt es dann eben diese Refugios.
Ja.
Und da habe ich aber schon gemerkt, ich würde mich am liebsten halt irgendwo einfach draußen immer hinlegen. Also weil diese Refugios war halt auch dann gar nicht so meine, so ein 12er Schlafsaal, wo alle am Schnarchen sind.
Ja, und es riecht und...
Genau.
Dann lieber ganz in Ruhe, ne? Und ein paar Käfer krabbeln überall.
Genau, die bevorzugt die Käfer und Schnecken.
Was ist denn da hängen geblieben von dieser Wanderung?
Ja, also diese Liebe zum Wandern, zu Bewegung an der frischen Luft. Ich habe dann jedes Mal das Gefühl, dass ich auf einmal denke, mein Gott, genau das ist es. Also dafür ist unser Körper eigentlich gemacht. Also ich, irgendwie entwicklungsbiologisch sind wir, glaube ich, alle einfach noch Steinzeitmenschen. Und da war es nun mal gang und gäbe, dass die Menschen damals 30, 40 Kilometer jeden Tag zurückgelegt haben, dieses Nomadenleben. Und ich denke halt jedes Mal, dass das genau das ist, was das Richtige für meinen Körper ist. Man fühlt sich so gut, man ist so energiegeladen. Ich bin jedes Mal erstaunt. Ich habe immer das Gefühl, auch meine Sinne, meine Wahrnehmung wird viel besser. Also, dass ich besser höre, besser rieche, alles intensiver schmecke und spüre. Also, das ist der Wahnsinn. Und das habe ich da eben so zum ersten Mal entdeckt.
Das klingt ja echt faszinierend. Also jetzt könnte ich direkt nach dieser Sendung loswandern. Das macht total Lust. Aber ich kenne dieses Gefühl auch, dass irgendwie alles vollkommen ist im Hier und Jetzt und alles ist perfekt. Dieses Gefühl stelle ich mir jetzt gerade bei Ihnen auch vor.
Ja, man ist eben auch so, ja, wie du schon sagst, dass man so völlig im Moment ist, weil man eben so zurückgeworfen ist auf so, ich muss jetzt heute zusehen, wo kriege ich was zu essen her, ich muss meine Strecke zurücklegen und wo schlafe ich heute Nacht. Und das finde ich dann eigentlich schon wieder total entspannend, weil man sich wirklich nur so um die lebenswichtigen Sachen kümmern muss und der ganze Rest ist eigentlich egal.
Würden Sie sagen, Wandern hat auch eine therapeutische Funktion oder könnte eine therapeutische Funktion haben?
100%ig, auf jeden Fall. Es gibt keine bessere Gelegenheit, besonders wenn man alleine, das ist ja nochmal, wenn man alleine wandert, das ist tatsächlich nochmal faszinierend, weil man ja wirklich nur mit den eigenen Gedanken allein ist und da lernt man sich selber einfach nochmal auf eine ganz andere Weise kennen.
Wie bereiten Sie sich denn eigentlich auf das Wandern vor, wenn Sie so eine größere Tour machen? Gehen Sie ins Trainingslager? Machen Sie Muskeltraining?
Oh, ich bin so ein absoluter Prokrastinierer, wie nennt man das?
Ja.
Ich hasse Vorbereiten. Ich bin da tatsächlich ganz, ganz schlecht. Ja, bei mir geht es jetzt, wie gesagt, in anderthalb Wochen auch wieder los. Ich habe noch nicht einmal meinen Rucksackprobe gepackt. Ich bin noch nicht einmal damit wieder losmarschiert. Ich hasse Packen. Ich verschiebe das alles immer bis auf die letzte Minute. Deswegen kann ich da eigentlich keine guten Profi-Tipps geben.
Aber Sie stellen das so negativ dar. Dabei sind Sie ja schon so viel gewandert. Muss man sich überhaupt vorbereiten?
Das ist es halt. Es hat jedes Mal dann irgendwie geklappt. Und deswegen, das mache ich leider schon mein ganzes Leben. Ich warte eigentlich, das war schon in der Schule. Mich haben immer alle gehasst. Ich habe nie meine Hausaufgaben gemacht, nie für Examen irgendwie gelernt oder so. Und bin immer damit durchgekommen. Deswegen, ich warte eigentlich mal auf den Moment, dass ich auf die Nase falle, damit ich doch mal irgendwie loslege und mich besser vorbereiten.
Aber warum, wenn es so schon geklappt hat? Ich meine, das ist ja eine enorme Fähigkeit, zu sagen, ich brauche mich nicht vorbereiten. Ich schüpfe in die Situation und gucke, bin ihm hier und jetzt und mache einfach das, was angesagt ist.
Aber dann,
also auf Platz sagen wir, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ne?
Und denke, ich ist ein Schnaps.
Ja.
ja, aber es ist eben auch, man könnte sich das Leben ja wirklich leichter machen. Es ist halt nicht, dass ich dann da sitze und denke, ja, das klappt schon alles, sondern ich bin dann schon auch gestresst. Und gerade die ersten Wochen, also ich weiß noch, auf meiner großen Reise von Zypern ans Nordkap, die ersten zwei Wochen, die waren so hammerhart, weil dieser Rucksack auf dem Rücken, also es hat keine zwei Stunden gedauert, da habe ich schon gedacht, du dumme Nuss, was hast du dir hier angetan? Und ich glaube, würde man ein bisschen trainieren, sich ein bisschen vorbereiten, könnte man eben diese Leidensphase zu Anfang schon noch ein bisschen relativieren.
Welche Ausrüstung nehmen Sie dann eigentlich mit, wenn Sie, Rucksack haben Sie ja gerade schon angesprochen, was ist da alles drin?
Ja, ich versuche natürlich immer das Gewicht so gering wie möglich zu halten, aber ja, Schlafsack, Isomatte, Zelt nehme ich tatsächlich nicht mit. Ich bin so ein absoluter Fan vom Draußenschlafen, ich habe immer eine Hängematte dabei. Und dann eben noch so eine kleine Plane, so ein kleines Tarp, das sich dann über die Hängematte spannen kann, falls mal regnet.
Aber warum dann doppelt? Warum Hängematte und Isomatte?
Na, also Isomatte ist so eine ganz dünne Schaumstoffmatte, die ich auch immer in die Hängematte legt.
Ah, okay.
Weil gerade bei Hängematten, jetzt wenn man eben in der Luft hängt, ja. Man kühlt sehr schnell aus von unten.
Jetzt verstehe ich.
Und manchmal sind ja auch einfach keine Bäume da. Also oft lege ich dann eben auch einfach die Isomatte auf den Boden und schlafe dann so.
Manchmal laufen da ja auch so Füchse oder rum, die könnten eine Maus beißen dann. Ne? Man weiß ja nicht. Haben Sie eigentlich Angst vor Tieren dann, wenn Sie draußen schlafen?
Nein, ich möchte, ich liebe es, wenn man wirklich dann Tiere eben nicht in Zoos oder irgendwie, sondern wirklich dann in freier Wildbahn. Ich warte immer nur da drauf. Und da hatte ich auch schon ein paar richtig, richtig tolle Momente da. Also es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, wenn man irgendwie, ich hing in den Alpen auf so einer Bergwiese in meiner Hängematte und habe da wirklich stundenlang einfach in die Natur geschaut. Und dann ist da tatsächlich, also du sagst gerade Fuchs, aber ja, dann ist da wirklich nur mehrere Meter entfernt von mir so ein Fuchs über die Wiese und hat mich überhaupt nicht gesehen.
Ja, aber da würde ich mir in die Hosen machen nachts.
Bei einem Fuchs?
Na, Fuchs vielleicht nicht, aber es...
Ja, ich glaube, das Gefährlichste war mal ein Wildschwein. Das hat meine... Da habe ich gedacht tatsächlich, ich hätte Magenknurren.
Achso, du hast gedacht, lecker Wildschwein.
Nee, ich habe dieses... Ach, das Wildschwein stand schon direkt neben mir und hat gegrunzt. Und ich dachte, dieses Grunzen ist mein Magenknurren, bis ich gecheckt habe, da steht ein Wildschwein und grunzt mich an.
Aber dann, jetzt sind wir schon ein bisschen ins Du abgerutscht. Wir einigen uns jetzt einfach mal auf das Wander-Du.
Sehr gerne.
Ja, aber dann hast du Angst bekommen oder hast du gedacht, das könnte jetzt mein nächstes Abendessen werden?
Nein, also es ging dann auch ganz schnell. Ich habe dann aus meiner Hängematte hochgeguckt, dem Wildschwein in die Augen. Das war genauso erschrocken wie ich. Und dann war es in einer Sekunde auch schon weggerannt.
Beim Thema Angst würde ich jetzt dein Vater sein, würde ich sagen, Mensch, mein Dern, pass doch mal ob. Allein als früh unterwegs, das kann ich wein, was wein oder so. Hast du Angst als Frau alleine unterwegs? Das würden jetzt viele denken. Aber ich meine, als Mann machen wir uns ja auch in die Hosen.
Also ich würde sagen, ich glaube, so viel Unterschied, ob man jetzt Mann oder Frau ist, ist da gar nicht. Und ja, natürlich habe ich unterwegs manchmal Angst. Also ja, man liegt da nachts im Dunkeln, im Wald, da sind Geräusche um einen rum. Aber da habe ich eben gelernt, dass das absolut Gewohnheits-, absolut Trainingssache ist. Das ist dann immer auch die erste Zeit, ist das hart. Mittlerweile weiß ich ja einfach schon, dass man sich da eigentlich keine Gedanken machen muss, weil da ist einfach niemand.
Ja.
Und der Körper ist aber trotzdem, es braucht einfach immer wieder eine Zeit, dass der Körper sich an diese neue Umgebung, diese neuen Bedingungen gewöhnt. Das ist ganz witzig. Zu Anfang wird man bei jedem Rascheln, bei jedem Windhauch schlägt man wieder die Augen auf. Und dann dauert das ein paar Wochen und dann schläft man auch wirklich 8 Stunden durch.
Man wird gelassener. Also wieder ein therapeutischer Aspekt, der im Alltag vielleicht helfen könnte dann, ne?
Total. Also ich denke jedes Mal, also was ich da quasi für meinen Alltag und so für mein Leben dann immer mitnehme, weil man einfach ja merkt, okay, ich komme ohne Dach über dem Kopf, ganz alleine, marschiere ich da immer durch Europa und komme ganz wunderbar klar. Und dann denkt man sich halt auch, was kann mir im Leben dann eigentlich noch passieren? Und man bekommt einfach ein riesen Selbstvertrauen, ein riesen Selbstbewusstsein und kann dann eben auch ganz anders auftreten.
Und das ist eine gute Einstellung. Johanna, du hast Jobs als Kassiererin gehabt, jetzt bist du mittlerweile Outdoor-Trainerin und Erlebnispädagogin. Welcher Job hat dich am meisten geprägt in deinem Leben?
Oh, das ist schwierig, weil ich habe mal eine Liste gemacht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben schon irgendwie 30, 40 verschiedene Jobs gehabt. Ganz viel natürlich auch so Gelegenheitsjobs. Und ja, aber ich nenne mich eben mittlerweile Erlebnispädagogin, weil das tatsächlich so mein Ding ist. Und da bin ich auch irgendwie so reingerutscht. Ich bin nach meinem Abi, war ich erstmal ein Jahr in Australien als Backpacker, habe da Work and Travel gemacht. Und da ist tatsächlich die meisten Backpacker, die arbeiten dann immer halt für eine gewisse Zeit, um Geld zu verdienen, um dann wieder rumzureisen. Und irgendwie hat mir eben dieser Lebensstil so gut gefallen. Und ich habe das jetzt tatsächlich seit meinem 20. Lebensjahr, mache ich das eigentlich so, dass ich mir immer einen Job suche, arbeite. Und wenn ich dann eben wieder genug Geld habe, dann geht es wieder los. Dann kündige ich wieder. Also ich glaube, ich habe auch noch nie irgendwo länger als 2 Jahre gearbeitet. Und deswegen, ich nenne mich jetzt Erlebnispädagogin, aber ich habe eben immer meistens ganz, ganz viele verschiedene Projekte. Also ich arbeite zum Beispiel für die Deutsche Herzstiftung und gebe Workshops an Grundschulen, springe mit den Kindern da Seil und mache quasi so Gesundheitsprävention. Dann habe ich aber auch schon 2 Jahre in einem Outdoor-Center gearbeitet, bin da mit den Kindern geklettert,
Was gepaddelt. Ist ein Outdoor-Center?
Das war in England.
Ja.
Da gibt es tatsächlich, in jedem kleinen Ort gibt es da eigentlich ein Outdoor-Center.
Ist das so ein Erlebnispark oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das, genau, meistens ein großes Gelände irgendwo in der Natur mit einem Kletterwald oder eben so ein Hochseilgarten. Meistens an einem Fluss, wo man mit den Kanus dann paddeln kann. Wir hatten auch so eine kleine Bushcraft-Ecke, so ein kleines Waldstück, wo man dann mit den Kindern Feuer machen kann. Kann da dann Brennnesselsuppe kochen, kleine Brote backen.
Ah, super.
Also genau. Und Bogenschießen, Luftgewehrschießen, auch alles.
Haben wir ja auch hier bei uns. In Norddeutschland gibt es ja auch solche Parks, so Kletterparks, ja, genau, oder genau. Barfußparks oder so, wo man einfach dicht an der Natur ist. Und was machst du als Erlebnispädagogin? Also mit Menschen durch so einen Park gehen, ist eine Sache, aber das hat ja wirklich einen pädagogischen Aspekt. Und du hast dich ja intensiv damit befasst. Was ist das Pädagogische dabei?
Also Erlebnispädagogik, wie gesagt, da stehen eben Kinder und Jugendliche vor allem im Mittelpunkt. Und es geht eben darum, in der Entwicklungspsychologie spricht man eben immer von Entwicklungsaufgaben, die eben gerade im Jugendalter stehen, die da eben vor großen Herausforderungen, weil man da ja eigentlich so seine Strategien zur Lebensbewältigung, die werden eigentlich ja da entwickelt von Kindern und Jugendlichen. Und Erlebnispädagogik geht eben darum, dass man dann eben mit den Kindern quasi so Grenzerfahrungen simuliert, also in spielerischer Umgebung, wie zum Beispiel dann in so einem Kletterwald, dass du eben wirklich die Bäume hochkletterst und an deine Grenzen gehst, dich überwinden musst und eben merkst, Mensch, ja, ich habe jetzt Angst davor, ich verlasse meine Komfortzone, aber merke dann eben auch, ne, was ich schaffen kann, wenn ich eben mich mal traue und wenn ich mutig bin. Und das finde ich eben, das ist die Kunst in der Erlebnispädagogik, dass man es eben schafft, seine Teilnehmer aus dieser Komfortzone rauszuholen, in die Lernzone heißt das dann. Und dass man sie eben wirklich fordert, aber aufpasst, sie auch nicht zu überfordern, weil man dann eben auch in die Panikzone abrutschen kann. Und das ist eigentlich immer
ist
so.
Ist die denn gut, die Panikzone, oder also in guten Dosen, oder lieber die vermeiden, die Panikzone? Würde mich jetzt interessieren.
Ja, ich persönlich finde die Panikzone super. Also
dass einmal so richtig die Düse geht, ja.
Wenn ich keine Teile habe und quasi selber mir da meine, dann bin ich sehr gerne hin und wieder dann mal, dass ich in die Panikzone abrutsche, weil das sind eben die Momente, die vergisst man ja nie wieder im Leben.
Das ist doch da, wo man wirklich lernt, oder?
Ja.
Würde ich jetzt sagen.
Finde ich auch, aber wenn ich Teilnehmer habe und so Jugendlichen, passe ich natürlich schon auf.
Absolut richtig. Also das muss man ja auch selber sozusagen bestimmen. Ich glaube, anderen Menschen das zuzumuten, finde ich auch gefährlich, so wie du das auch gerade sagst. Aber wenn ich so an mein Leben zurückdenke mit fast 56 Jahren, würde ich auch sagen, die Panikmomente sind die, die mich am meisten geprägt haben. Da habe ich am meisten gelernt.
Ja, und je öfter man sich eben solche Situationen dann auch mal zumutet und sich traut, je öfter merkt man ja auch, Mensch, ich kann das meistern. Und das ist eben der Sinn von Erlebnispädagogik, weil man dadurch, wenn ich ständig mich herausfordere und in die Panikzone gehe, dann wird diese Panikzone ja irgendwann meine Komfortzone, weil ich ja, ne, ich ja immer wieder das mache und merke, hey, es klappt ja und das ist ja alles gar nichts. Und so weitet man ja eben seine Komfortzone aus. Und was Schöneres gibt es ja nicht im Leben, wenn ich eben merke, mein Gott, ich fühle mich eigentlich in jeder Situation eigentlich wohl. Das ist meine Komfortzone. Das ist eigentlich dann so das große Ziel von Erlebnispädagogik.
Das ist aber eine krasse Botschaft, die du jetzt hier gerade rauslässt. Es ist wirklich so, viele Menschen haben heutzutage Angst, weil die Welt sich verändert, weil Dinge sich ganz schnell verändern und wir kommen gar nicht hinterher.
Ganz
genau. Da haben wir Angst und Sorgen vor. Und eigentlich ist es doch ein guter Moment, um zu lernen und zu wachsen, würde ich jetzt sagen, nach dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Wie siehst du das?
Also ich bin jetzt ja erst 34 Jahre, aber allein schon an den Sachen, was ich jetzt so erlebt habe, ich habe ein absolutes Urvertrauen jetzt eigentlich mittlerweile in die Menschheit, dass das schon irgendwie immer alles weitergeht und am Ende doch wieder gut ausgeht, weil ich das jetzt eben schon so oft, ich hatte schon so oft irgendwie Situationen, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt gerade wirklich lebensgefährlich oder was mache ich hier eigentlich? Und dann habe ich aber eben immer gelernt, okay, irgendwie kriegt man es dann doch wieder hin und es wird doch alles gut. Und das finde ich, es wäre für viele Menschen, glaube ich, gerade jetzt in der heutigen Zeit total wichtig, wieder so ein Grundvertrauen, so ein Urvertrauen zurückzubekommen.
Und das machst du als Erlebnispädagogin. Wie wichtig ist dieser Beruf gerade in der heutigen Zeit für Kinder und Jugendliche, die ja viel mit Social Media zu tun haben, die ja immer nur auf diesen paar Quadratzentimetern Handy am Gucken sind? Vermuten wir Erwachsenen. Wir Erwachsene sind ja auch nicht viel besser, aber für Kinder und Jugendliche hat das ja nochmal einen anderen Einfluss. Wie wichtig ist es, auch die analoge Welt, die echte Welt, die wir fühlen und spüren können, nochmal richtig zu erleben?
Ja, ich glaube, das wird eben immer, immer, immer wichtiger, weil Studien zeigen, dass, ne, gerade die Naturverbundenheit geht verloren und Und man merkt es ja einfach selber. Also wenn ich irgendwie so eine halbe Stunde auf Instagram rumgescrollt habe, mir geht es danach irgendwie immer schlecht und man hat irgendwie das Gefühl, die Welt ist auch schlecht. Und im Gegensatz dazu, wenn man dann einfach mal wieder raus aus der Tür geht, ein bisschen spazieren geht, sich mit Leuten wieder unterhält und so, ich habe dann immer das Gefühl, mein Gott, dann hat man wieder so gute Laune. Und also deswegen ist es so, so, so wichtig, dass man eben nicht nur in dieser digitalen Welt lebt oder auch versteht, dass das eigentlich nicht die Realität ist. Deswegen plädiere ich immer dafür, geht raus, unterhaltet euch mit Leuten von Angesicht zu Angesicht, weil die meisten Menschen sind wirklich absolut nett, wenn man mit einem Lächeln durch die Welt geht. Das merke ich immer wieder. Ich arbeite momentan auch an einer Supermarktkasse und ich führe da immer so meine eigenen sozialen Experimente durch und teste mal, wenn ich quasi schon mit so einem grimmigen Gesicht die Leute begrüße, wie die dann auf mich reagieren oder wenn ich sie anstrahle und das ist ganz witzig. Also
Johanna, da sagst du was, weil viele Menschen sagen, ja, die Menschen sind so aggressiv geworden, die Gesellschaft ist gespalten und was weiß ich nicht, was alles gesagt wird. Wenn ich dann draußen bin, in der Bahn oder beim Einkaufen oder auf dem Markt, erlebe ich die Menschen ganz anders als in den digitalen Medien. Und du bestätigst das ja gerade mit deiner Kleinstudie in der Kasse.
Meinen kleinen eigenen Supermarktstudien, ja. Und es macht eben so viel aus wie man selber. Also wie man in den Wald hineinruft, so kommt es halt auch oft zurück. Das muss man sich einfach auch selber vor Augen führen. Wenn ich mit schlechter Laune durch die Gegend laufe, kommt auch viel schlechte Laune zurück, glaube ich.
Ja. Also vielleicht auch ein Appell an uns alle Norddeutschen, die ja manchmal ein bisschen maulfaul sind und die gute Laune eher nach innen kehren, nicht nach draußen zeigen. Können wir das auch ruhig mal nach draußen zeigen, ne?
Genau, mal öfter so ein kleines Moin.
Ja, genau. Man darf dann auch mal Moin Moin sagen, ne? Auch wenn man sagt, das ist Gesabbel, aber dann ist es auf jeden Fall freundlich.
Genau. Vielleicht trauen wir uns mal ein zweites Moin.
Das ist sehr gut. Du hast gerade etwas Schönes verglichen, was wir jetzt im ganzen Gespräch nochmal hatten. Du hast auf der einen Seite dieses Glücksgefühl beschrieben, was du beim Wandern hast. Und auf der anderen Seite dieses schlechte Gefühl, was man nach einer halben Stunde Scrollen auf dem Handy hat. Wie würdest du das beides miteinander in Relation setzen, damit wir das auch nochmal merken? Weil ich glaube, wir hängen immer an diesem Handy und an diesen Tablets die ganze Zeit fest und müssen doch irgendwie den Morse hochkriegen und sagen, raus jetzt, erleb doch mal was.
Ja, aber das ist, also mir selber fällt das auch ganz, ganz, ganz schwer, obwohl ich glaube, jeder weiß es ja eigentlich auch. Insgeheim wissen wir es, aber es ist, ja, es hat auch so ein bisschen Suchtcharakter, so ist es ja mal. Also ich merke selber, man hat einfach schon so seine Automatismen, dass man sich einfach immer wieder das Handy schnappt, kurz mal guckt. Und ich kann es, wie gesagt, für mich selber kriege ich das auch nur weg, wenn ich eben wirklich so eine große Reise mache, wo ich einfach gezwungen bin, dass ich andere Sachen zu tun habe, dass ich wieder gezwungen bin, meinen Alltag zu verlassen, eben nicht mehr diese Automatismen habe. Weil ich bin ja wirklich, ich bin nur draußen, ich schlafe draußen, mein Handy ist einziger Notfall-Backup und deswegen darf ich das gar nicht die ganze Zeit anhaben, weil der Handy-Akku ist ja dann ganz schnell alle und ich habe nur so eine kleine Solar-Powerbank.
Ja.
Und deswegen zwinge ich mich da unterwegs eben immer, das gar nicht rauszuholen. Und ich, wie gesagt, bei mir, ich kann da leider keine Tipps geben, bei mir klappt es auch nur, wenn ich wirklich gezwungen bin, das nicht zu tun.
Worauf freust du dich jetzt am meisten bei deiner nächsten Reise Richtung Polarkreis?
Ich freue mich einfach wieder wahnsinnig darauf, ein halbes Jahr nur draußen zu sein. Ich freue mich ganz doll darauf, alles andere wieder aus meinem Kopf zu löschen. Wie gesagt, nur noch darauf achten zu müssen, wo laufe ich heute hin, wie kriege ich was zu essen und wo schlafe ich heute Nacht, dass ich alles andere ausblenden kann. Und ich freue mich wahnsinnig wieder auf dieses Energielevel, was man dann hat. Also wenn man so im Alltag, oft ist man ja einfach immer nur müde, möchte sich am liebsten hinlegen und mal die Augen zumachen und kann dann auch schöne Sachen eigentlich gar nicht genießen, weil man einfach immer so träge und so müde ist. Und deswegen freue ich mich einfach wahnsinnig darauf, wieder diese Energie zu bekommen, weil ich weiß, das wird wieder kommen.
Apropos wiederkommen, was kommt dann für eine Johanna wieder?
Hoffentlich eine noch bessere gelaunte und vor allem viel gelassenere.
Dein Wunsch für 2025?
Einen Bären zu sehen.
Das ist ein gutes Ende. Johanna, vielen Dank für deinen Besuch. Gute Reise. Und wenn du einen Bären siehst, mach ein Foto und schicke es uns.
Das mache ich, versprochen.
Die Baba
Moin.
Hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek und in der NDR Niedersachsen App.